Dienstag, 21. April. Ich bin Thomas Kausch und das sind die Themen des Tages aus dem Bild Newsroom. Wir haben jede Menge neue Umfragedaten von unserem Partner INSA hereinbekommen und die haben es in sich. Fangen wir mal an. Hans-Jörg Fehlewald, unser Chefreporter Politik, als erstes mit dem Ranking der Politiker. Da gibt es einen echten Knaller. Wir starten mal. Und da sehen wir auf Platz 5 Neueinsteiger. Der einzige Gelbe in den Top 20, Wolfgang Kubicki, das alte Schlachthaus.
Es ist und bleibt der Liebling der Deutschen, weil er immer alles richtig sagt, richtig intoniert, sehr nah bei den Bürgern ist und natürlich einen großen Vorteil hat. Er hat noch nie irgendein Ministeramt inne gehabt. Er hat immer vom Spielfeldrand aus entweder gemeckert oder korrigiert. Das kommt bei den Leuten trotz allem sehr, sehr gut an. Die Leute vertrauen ihm tatsächlich, im Gegensatz zu anderen FDP-Politikern.
Er ist ja neu ins Spiel gekommen, weil er kandidieren will als FDP-Vorsitzender in seinem schon etwas höheren Alter. Will er noch mal für den Neuanfang stehen? Kann das funktionieren?
Ich glaube, es kann funktionieren. Er muss sich nur sehr, sehr schnell jüngere Leute um sich scharen. Menschen, die möglicherweise entweder unverbraucht sind oder den Leuten einfach aus dem Gedächtnis gekommen sind. Mir fällt momentan dabei keiner aus der FDP wirklich ein. Möglicherweise Herr Höhne aus NRW, mit dem er aber momentan eher konkurriert. Das ist halt dann Gegenkandidat. Wenn die sich zusammenraufen könnten, könnte das eigentlich funktionieren. Aber ich glaube, im Moment will Wolfgang Kubicki erstmal den Laden zusammenraufen und zusammenhalten. Und dafür ist er möglicherweise jetzt genau der Richtige. Er kann halt an die alten Zeiten der FDP, alte Umfragewerte der FDP immer noch anschließen, die er ja alle miterlebt oder auch mit ermöglicht hat.
Vielleicht ist er auch der Richtige, wenn man mal auf die Persönlichkeiten schaut. Das sind alles Typen. Boris Pistorius, Henrik Wüst ist jetzt mehr der Schwiegersohn. Cem Özdemir, ja, ein Typ. Markus Söder ist ein Typ. All da vorne, und die stehen seit wirklich ewigen Zeiten unter den Top 5 der beliebtesten Politiker. Die sagen eher, was sie wollen und schwimmen auch mal gegen den Strom.
Ja, es ist wirklich klare Kante und klare Worte zu sprechen, kommt einfach gut an. Cem Özdemir hat natürlich jetzt einfach noch das Hoch, weil er nun in Baden-Württemberg gewonnen hat. Der wird sich auch, glaube ich, allmählich langsam wieder nach unten arbeiten.
Der war auch Markus, von 0 auf 2 eingestiegen.
Ja, ganz oben, weil nichts ist erfolgreicher als Erfolg. Trotz allem, ich glaube, er wird nicht ewig dort oben bleiben, aber die Frage nach Köpfen, nach Charakterköpfen ist wirklich die zentrale Frage momentan, ja. Ist mein Eindruck.
Einen Riesensprung müssen wir uns auch noch anschauen. Von Platz 12 auf Platz 6 gesprungen ist Alice Weidel, die absolute Gewinnerin der Woche.
Ja, bei Frau Weidel wundert es mich immer wieder, weil ihre Partei ändert sich ja nicht. Aber sie kann eigentlich reden und sagen, was sie will. Sie ist die feine Dame, die Perlenkette der eigentlich Schmuddelpartei AfD und schafft es immer wieder, relativ weit nach vorne zu kommen. Wobei auch da natürlich wieder gilt, was die anderen falsch machen, kommt ihr zugute. Das heißt, je mehr sich die anderen blamieren, umso besser steht im Zweifel auch Alice Weidel da.
Wir gucken ja normalerweise immer, wie erklärt sich sowas? Gab es da irgendwie einen großen Instagram-Post oder irgendwie News oder sowas?
Ich habe nichts dergleichen wahrgenommen. Sie ist aufgetreten, hat wieder mal gesagt, dass alle anderen keine Ahnung haben und nur sie und ihre AfD, dass man wieder nach vorne bringen. Und das war's. Mehr braucht sie eigentlich nicht. Das ist Frust.
Du sagst, nichts ist erfolgreicher als Erfolg und nichts ist weniger erfolgreich als Misserfolg. Und dann sind wir hier unten im schwarzen Abgrund sozusagen. Friedrich Merz und Katharina Reicher haben die Plätze getauscht. Also der Bundeskanzler, der aus der Wirtschaft kommt, die Wirtschaftsministerin, die aus der Wirtschaft kommt, stehen beide ganz unten dabei. Und da haben wir auch eine neue Umfrage hier. Ist das Top-Thema für die Menschen in Deutschland? Wirtschaft ist das Top-Thema. Welches Problem sollte die Bundesregierung konsequenter angehen? 33% sagen ganz klar Wirtschaft. Erst dann kommen die anderen Themen.
Ja, wir sehen aus den Umfragen einfach, den Menschen brennt es auf der Seele, ihren Arbeitsplatz zu behalten, sicheren Arbeitsplatz zu haben, sichere Einkommen zu haben und dass sie für ihr Gehalt auch noch was kaufen können am Ende, die Inflation also nicht zu hoch steigt. Da schmiert momentan die Bundesregierung komplett ab. Sie mögen vielleicht richtige Rezepte noch in der Schublade haben und vielleicht auch einige schon auf den Weg gebracht haben. Sie müssen es jetzt aber einfach auf die Straße bringen.
Ja, und
da sind die Leute unglaublich ungeduldig.
Pat, komm noch mal mit der Kamera her. Da sehen wir dass die Bevölkerung der Regierung da nichts zutraut. Was erwarten Sie, wie sich Ihre persönliche finanzielle Situation entwickelt? Also das, was wirklich wichtig ist. 50% sagen schlecht, nur 9% überhaupt sagen gut. Fast 2/3 erwarten kein Wachstum.
Das ist ja der zentrale Punkt einer einigermaßen zufriedenen oder zukunftsfrohen Gesellschaft. Wird es meinen Kindern mal besser gehen als mir? China ist das praktische Beispiel. Die Leute sind zufrieden trotz einer grauenhaften Diktatur, weil genau das eingelöst wird. Den Kindern geht es besser als den Eltern. Und das ist momentan das Grundgefühl, das in Deutschland leider vorherrscht. Hoffentlich werden es unsere Kinder noch so gut haben, wie wir es im Moment haben. Das ist keine Zukunftsmusik.
Thema Migration, also das zweitwichtigste Thema haben wir rechts gesehen, da erwarten nur 14% eine Verbesserung und das schlägt sich dann auch wieder nieder, wenn wir jetzt mal auf die Sonntagsfrage schauen. Da ist die AfD mit 27% jetzt 3 Punkte vor CDU, CSU.
Ja, das Rezept ist eigentlich ganz einfach. Was die beiden momentan nicht auf die Reihe kriegen, Union und SPD, das kommt alles bei der AfD immer noch mal obendrauf. Es kann sich eines Tages ändern, sollte die schwarz-rote Regierung endlich mal ein besseres Bild abgeben, endlich mal mehr Zuversicht verströmen, dann kann es bei der AfD genauso wieder runtergehen. Aber momentan, wie gesagt, die Leute sind wirklich unzufrieden und ungeduldig und verlangen noch in diesem Jahr wirklich eine echte Änderung. So bleibt es jedenfalls bei AfD +1, plus wie viel auch immer, jedenfalls weit vor der Union.
Vor allem 3% vor der Union. Ja. Wir haben noch mal nachgeschaut, also das Ergebnis 24% der Union, das ist der Wert von der Bundestagswahl im September 2021 und damals war der Kanzlerkandidat Armin Laschet. Da fällt gleich nebenan das Glas um.
Herr Laschet hat es nicht ganz eingelöst, was er sich vorgenommen hatte. Genau das zeigt sich aber momentan, wenn nicht umgesetzt wird, wenn nicht geliefert wird, ein Spruch von Olaf Scholz, aber wenn nicht geliefert wird, dann bekommt man es in den Umfragen so um die Ohren, wie jetzt die Union und die SPD.
Ja, Armin Laschet hat keine große Glückssträhne, muss man sagen, denn jetzt hat er sich auch noch die Schulter beim E-Scooter-Unfall gebrochen.
Ich kann mir Armin Laschet gar nicht auf dem E-Scooter vorstellen. Nee,
aber wir haben den Artikel geschrieben, er ist ein großer E-Scooter-Fan. Hier, da steht es, Laschet gilt als echter E-Scooter-Fan. Vor allem in Berlin. Ich meine, es ist gefährlich in Berlin.
Es ist verdammt gefährlich, also auch mir rasen sie immer wieder vor der Nase hin und her, meistens auf dem Gehweg. Ich hoffe, das ist jetzt nicht die Ursache bei Laschet gewesen, aber offensichtlich hat auch er jederzeit die Chance, in den Fettnapf zu treten oder in eine Panne.
Vielleicht ist er auch viel moderner, als wir denken.
Ja, möglicherweise. Immerhin nimmt er jetzt weiterhin seine politischen Termine wahr. Also wünschen wir ihm einfach gute Besserung.
Ja, also meine Frau, ich habe gerade meiner Frau gegenüber zugegeben, dass ich auch gerade mit so einem Scooter gefahren bin, habe ich riesen Ärger gekriegt, das darf ich nicht mehr machen, viel zu gefährlich. Gibt ja auch immer wieder Theater darum, ob diese Dinger jetzt verboten werden sollen oder nicht.
Ja, wir dürfen sie zum Beispiel, es wäre ganz praktisch für den Bundestag, einmal hin und zurück schnell. Wir kriegen es aber nicht von Springer bezahlt. Bild-Zeitung zahlt dann nicht dafür, weil es zu gefährlich für die Mitarbeiter ist.
Ja. Na, vielleicht ganz gut. Apropos gefährlich. Bei dieser Konstellation, die wir da jetzt haben, hätte die jetzige Regierungskoalition keine Mehrheit mehr. Und CDU, CSU und SPD müssten entweder mit den Grünen oder mit der Linkspartei regieren bei der nächsten Bundestagswahl.
Da werden wir uns dann nach der Ampel noch zurücksehen. Im Zweifel sollten die zusammen versuchen zu regieren.
Also, ein echter Denkzettel und eine böse Quittung.
Schauen wir für die nächste Woche.
Danke, Hans-Jörg. Ciao. London Calling. Anne, ich habe mir gerade Bilder angeschaut von der Queen. 100 Jahre wäre sie heute alt geworden. Du bist ja Royal Insiderin. Was sind so die persönlichen Momente, an die du dich erinnerst?
Oh, ich erinnere mich wie fast jede Britin, wenn man die Gelegenheit hatte, die Königin kurz zu treffen und kurz kennenzulernen. Und dann hat sie gefragt, wie sie so oft gefragt hat, womit ich mich heute beschäftige. Das war, glaube ich, vor so gut 10 Jahren. Und habe ich ein bisschen erzählt aus meinem Alltag als Journalist. Und sie sagt, ja, das muss ein spannender Beruf sein. Und da hat sie recht gehabt, für ihn zu viel.
Ja, ich glaube, ihr Beruf war noch spannender.
Oder war
Ja,
er
Ihr Beruf war noch
langweilig?
spannender, aber man hat ja natürlich immer diese, bisschen diese Ehrfurcht. Ja, normalerweise würde man dann vielleicht zurückschießen, aber nicht so interessant wie Ihr Beruf, aber dann weitergezogen. Aber sie hat das immer und immer direkt ins Gesicht geschaut, das weiß ich ja noch sehr. Meine
Aber
Mutter
war
war
es wirklich?
natürlich außer sich vor Freude.
Ja. Aber ist es wirklich ein spannender Beruf, Königin zu sein? Ich meine, du hast immer die gleichen Rituale, du musst immer irgendwo was eröffnen, irgendwo ein Fähnchen wegziehen, einen Vorhang. Ist es nicht auch langweilig?
Oh nein, Thomas, langweilig auf keinen Fall. Man lernt ja fast jede kennen in der Welt, die man kennenlernen möchte und manchmal auch nicht. Man spricht ja vielleicht über Staatsbesucher und die Gefahr und Risiko, sowohl die Freude und Glitz und Glanz. Ich glaube, sie hat, und das kommt ja, jetzt kommen ein paar mehr so Erinnerungen über die verstorbene Königin, die, wo so ein bisschen mehr ihr Witz, und sie hat einen sehr trockenen Witz gehabt. Sie waren Finn, sagen wir mal, ziemlich traditionell, sogar ein bisschen altmodisch, wie sie sich gehalten hat und immer sehr aufrecht. Aber sie hat, glaube ich, wenn sie da einen Besuch hatte und den Gast oder nicht so erfreulich fand, hat sie, glaube ich, eine sehr trockene Art und hat das dann auch signalisiert. Man hat immer gesagt, sie hat ihr mit einer Handtasche so ein bisschen hin und her in Bewegung. Sprung. Und wenn
Okay,
man
dann
das
wusste man
gesehen hat,
Bescheid.
dann wussten alle, die Hilfepersonal, dass sie weiterziehen möchte. Und man sagt dann, manchmal hat sie richtig geschaufelt. Man hat nicht gehört, mit wem oder vor wem, aber ja, interessant. Also nein, natürlich ist es nicht uninteressant. Aber es gibt, glaube ich, viel mehr Risiken, viel mehr eigentlich für sich selbst, für die Familie. Sie hat ja wirklich Krisenzeiten in ihrer eigenen Familie durchstanden und auch nach ihrem Tod mit Andrew Mountbatten Windsor, ihr zweiter Sohn und die ganzen so Probleme und die noch
Glaubst du,
nicht gelöst sind mit Epstein. Ich glaube, sie hat wirklich sehr viel ja, durchgemacht und das hat sie auch tief beunruhigt. Ich weiß nicht, ob König Charles in seiner Rede hat auch gesagt, vieles in der Zeit, in der wir leben, hätte sie zutiefst beunruhigt.
Lass
Vielleicht
uns da
mehr
mal
so auf.
reinhören. Das ist ein gutes Stichwort. Lass uns einmal kurz reinhören. Ich habe das mal
Genau,
vorbereitet.
gehen wir rein.
Achtung.
Much about the times we now live in, I suspect, may have troubled her deeply. But I take heart from her belief that goodness will always prevail and that a brighter dawn is never far from the horizon. For, as a young Princess Elizabeth put it in her first ever public broadcast, aged just 14, we can each play our part to make the world of tomorrow a better and happier place. It is a belief which I share with all my heart. So, young or old, and whatever our differences, let us therefore seek to follow this example as we make today not the marking of a milestone felt by absence, but the celebration of a life well lived and a legacy of hope as we strive together towards a better, happier tomorrow, one rooted in peace, justice, prosperity, and security. In this, I renew my own solemn pledge of duty and service to you all. God bless you, darling Mama. You remain forever in our hearts and prayers.
Ja, God bless you, darling Mama, sagt
Oh,
der.
schön, oder?
Sagt der König, ja, süß, ja.
Ja, vor allem, man hat immer gesagt, vielleicht die Beziehungen auch innerhalb der Familie seien vielleicht etwas manchmal kühl gewesen. Sie wurden auch sehr, sehr strikt und formell dann aufgezogen. Aber wenn man das hört, so God bless you, dear, lieber Mama, man kann das ja, glaube ich, nicht vortäuschen. Ja, das ist ein richtiger, das ist, wie er sagt, der Feier eines gut gelebten Lebens und auch eines Vermächtnisses der Hoffnung, glaube ich, das soll, Thomas, das soll die Botschaft sein. Ja,
Ja.
die Zeiten sind schwer, wir mussten auch viel durchmachen, es sind viele auch in der Gesellschaft, die in diesen Zeiten Probleme haben, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind und allgemein in der Geopolitik bei uns, ja. Der hat ja auch Sicherheit gesagt, das war für mich interessant.
Ja,
Da hat man
fand
auch
ich
gesehen,
ziemlich.
dass seine Rolle auch in diesem bevorstehenden Besuch nach Washington, er engagiert sich sehr stark für die Ukraine. und für die Unterstützung der Ukraine und nimmt sozusagen diese Botschaft mit, auch in seiner so die Erinnerungen an die Mama.
Ja, ich fand das auch bemerkenswert, also dass er diese in dieser Geburtstagsbotschaft tatsächlich ja so eine Message unterbringt, versteckt so eine Botschaft, ne? Sicherheit, Frieden. Das ist alles, naja, man kann das interpretieren auf jeden Fall. Sag mal, glaubst du, dass er sie vermisst? Ich meine, er musste ja immerhin sein Leben lang darauf warten, um selber endlich König zu werden.
Ja, man hat das immer gesagt. Ja, das ist immer, in diesem Familie ist es ein Schicksal. Man muss ja immer warten, bis die Mama oder gegebenenfalls der Papa tot ist. Dann besteigt man den Thron. Ich glaube schon, dass Charles wollte das. Der wollte auch Reformen in die Familie bringen. Wir haben da gesehen, auch wie dann hat ziemlich konsequent letzten Endes nach den vielen Jahren, das hat sich wirklich hinausgezogen, dass Prinz Andrew, dass er noch sozusagen in der Familie, im Kern der Familie bleibt, dass es jetzt vorbei. Insofern
glaubst du, glaubst du, dass die Königin, deren Lieblingssohn Andrew ja war, glaubst du, sie hätte ihn auch rausgeschmissen, so wie Charles das jetzt gemacht hat?
Oh, wow. Ja, das ist wirklich eine Gretchenfrage. Ich glaube, die Königin hat versucht, Andrew zu schützen. Und das ist, und auch vor allem in Sachen, also seine Verwicklungen mit Jeffrey Epstein, sie hat es vor allem, und sie war ja natürlich älter, sie hat vielleicht viel mitbekommen, aber vielleicht wollte sie auch nicht so verstehen, wie schlecht das aussehen wurde und auch, dass mehr in die Öffentlichkeit wurde. Ich glaube, Charles hat da eigentlich einen konsequenten Weg geschlagen und hat gesagt, das schadet die Familie, die Monarchie letzten Endes. Ich glaube natürlich, wenn die Königin gelebt hätte, dann wäre sowieso Charles, glaube ich, eher im Hebel und hat dann versucht, die Entscheidungen zu treffen. Man kann ja die Kernentscheidungen manchmal nicht mit 100 treffen, die man sogar mit 80 oder spät 70er Jahre getroffen hätte. Aber ich glaube schon, dass es gibt sozusagen in der Familie trotz aller Ehre und Liebe ein bisschen Unruhe vielleicht. Das war eine Zeit lang und es auf jeden Fall wurde Andrew von seiner Mama geschützt. Und das ist so ein bisschen, das hat Charles gesagt, jetzt Schluss damit. Insofern gibt es ja schon einen Unterschied.
Sag mal, Anne, jetzt wird sie natürlich, wir erinnern uns alle liebevoll an diese Frau, die auch sehr nett sein konnte zu ihrem Sohn Andrew oder zu ihren Hunden. Sie konnte aber auch hart sein, zum Beispiel gegenüber Diana.
Sie könnte auch hart sein. Sie hätte es nicht, glaube ich, als hart gemeint. Man kann diese Diana-Geschichte von den beiden Seiten, glaube ich, muss man auch so ein bisschen Empathie und Sympathie betrachten. Für die Königin war Diana, sie hat geglaubt, ich habe mich da wirklich aus den nächsten Kreisen sowohl von Diana wie auch der Königin gehört, über die Jahre hinweg unterstützen, aber sie hat das auch als Pflicht gesehen. Wenn man sozusagen als Ehefrau, als Gattin des Thronfolges, das ist nicht nur alles, was Spaß und Mode und Leben, wie sich Diana vorgestellt hat. Natürlich von Dianas Seite war das ein altes Unterschied, Generationsunterschied und Diana war auch sehr, sie wollte das Leben genießen, deswegen haben da auch die People's Princess, die Ochsprinzessin, sie hat, glaube ich, einen anderen Stil, ein offener Stil und das war ein Kontrast, manchmal ein krassen Kontrast zu Charles. Man hat das Charles heute gehört, er klingt ja schon etwas älter, also man sieht das ja, aber damals natürlich nicht so alt, aber immer so ein bisschen älter als sein Alter, kann man mal schon sagen, ja. Und jetzt mit der Zeit hat man auch gesehen, dass er ist ein ganz anderer Charakter, sieht man da ganz klar als Diana. Und ich glaube, das prallte gegeneinander. Aber ich glaube nicht, dass die Königin nur hart war. Ich glaube, sie hat versucht, da eine Lösung zu finden. Und sie war auch sehr pragmatisch. Man hört, sie hat ja mal auch, sie hat die beiden so zu Gesprächen eingeladen, und sagt, okay, das funktioniert nicht mehr zwischen euch. Was machen wir dann? Man könnte so, die Königin, sie war nicht nur, sag mal, die Dame, also die Königin, die alles so wunderbar repräsentativ, sie könnte auch knallhart sehen, okay, wir sitzen am Tisch, wir müssen entscheiden, kommt es zur Scheidung oder nicht?
Mhm.
Und so ist es gekommen.
Mit 96 Jahren ist sie gestorben, heute wäre sie 100 Jahre alt geworden. Queen Elizabeth II. Anne McGarry hat sie getroffen. Danke, Anne.
Danke, Thomas. Auch eine Freude, dich zu treffen.
Ja, likewise. Danke, ciao, bye bye. Millionen Menschen verfolgen hier im Livestream bei Bild das Drama um Timmy, den Buckelwal, der so lange schon festhängt in der Ostsee vor der Insel Pöhl. Und man sieht, wie die Situation im Moment ist. Ich muss da mal hinschauen rüber. Das Wasser ist niedriger. Das sieht man an den Menschen, an den Rettern, die versuchen, dem Wal dort zu helfen. Gerade mal hüfthoch. Immer wieder versucht man, Sand abzusaugen, damit Timmy sich freischwimmen kann. Immer wieder sieht man auch mal seine Flossen, auch wenn im Moment sich gar nichts bewegt. Also viele Helfer sind dort vor Ort. Und gestern Abend hatten wir die Gelegenheit, mal Bilder zu bekommen. Timmy ganz nah in Nahaufnahme, Timmy close sozusagen, da sehen wir ihn. Und da bekommt man mal einen Eindruck auch von der Haut, die ja stark angegriffen ist. Dieses 12 Meter lang Buckel war als 12 Tonnen schwer. Und weil das Wasser niedriger ist, drückt auch das ganze Gewicht, diese 12 Tonnen, drücken auch auf seine Organe. Das macht es natürlich auch noch mal schwieriger. Damit wir uns mal noch mal zurechtfinden, schauen wir noch mal kurz auf die Karte. Wo sind wir hier überhaupt? Also Timmy hängt fest vor der Insel Pöhl. Wir sehen es da, das ist in der Wismarer Bucht. Dort ist auch unsere Reporterin Isabel Pfannkuche, die uns jetzt alles zum aktuellen Stand sagen kann und wie die Rettungsarbeiten weitergehen sollen. Isabel.
Ja, Thomas, du hast es eben gerade schon gesagt, der Wasserpegel ist eben enorm niedrig. Wir sehen Timmy aktuell so stark wie die letzten Tage und Wochen eigentlich noch nie. Timmy ragt sehr aus dem Wasser heraus. Man sieht auch oben auf ihm diese Schicht von Zinksalbe. Und das ist eben total beunruhigend, dass wir Timmy jetzt so sehen. Wir konnten eben schon mit einem Taucher sprechen, der jetzt gerade auch im Einsatz ist bei Timmy. Und der hat erzählt, dass er auch gestern schon hier war und versucht hat, den Wal freizuspülen, den Sand unter ihm wegzunehmen. Und gestern ist das insoweit gelungen, dass das Wasser dann eben nicht mehr nur hüfthoch stand, sondern tatsächlich zumindest brusthoch. Und heute wird da eben auch weiter dran gearbeitet, aber das Wasser ist eben noch weiter runtergegangen. Jetzt sind hier auch schwerere Geschütze aufgefahren worden. Wir sehen den Ponton, der zur Hilfe geholt wurde. Da ist auch der Bagger drauf. Der ist tatsächlich nicht im Einsatz, sondern wird anscheinend nur benutzt, um den Ponton festzuhalten. Deshalb ist gerade die Baggerschaufel in den Sand hineingegangen. Und genau, man versucht mit schwereren Geschützen jetzt eben den Wal frei zu bekommen. Gestern habe ich auch das erste Mal gesehen, wie sich die Fluke bewegt hat. Und heute haben sich eben auch schon ein paar Mal die Flipper bewegt. Also der Wal lebt. Und er atmet auch noch, ist aber laut Minister Backhaus aktuell sehr kurzatmig. Die Abstände lagen auch schon gestern so im 2-3-Minuten-Takt.
Was ist denn aus dem Plan geworden, dort mit Luftkissen an den Wal ranzugehen, um ihn dann rauszutransportieren auf einer Plane?
Ja, davon war heute erstmal gar keine Rede mehr. Es ging wirklich, der Fokus ist aktuell darauf, eben den Sand wegzuschaffen, dass er sich aus eigener Kraft hier aus der Bucht rettet. Davon ist eben aktuell keine Rede. Aber es gibt noch eine zweite Idee, und zwar dem Wal ein Menü vorzubereiten, ihn so zu Kräften zu bekommen. Und zwar soll ihm Hering und Schrimps angeboten werden. Wie das Ganze dann in den Wal hineingelangt, ist aktuell noch nicht klar. Aber es gibt zum Beispiel die Option, das mit einem Endoskop zu machen, also mit einem ganz dünnen Röhrchen, was dem Wal in den Maul eingeführt wird.
Ja, typisches Ostseesehen, Essen für Timmy, den Wal. Sieht man denn immer wieder, dass auch Fontänen herauskommen, dass er Fontänen bläst? Also ist er wirklich noch bei Kräften?
Richtig, das ist eben das Kurzatmige, was wir gerade haben. Also der so im 3-Minuten-Takt bläst Timmy. Normal ist aber eigentlich, also bei einem gesunden Wal, so 5-8 Minuten. Deshalb ist das gerade eher ein schlechtes Zeichen, eher ein Zeichen, dass der Wal gestresst ist.
Wir sehen hier im Live-Bild 1, 2, 3, 4, 5, ich sehe so 8 oder 9 Menschen, die versuchen, ihm dort zu helfen. Das ist ja ein DLRG-Boot, was man da sieht, aber das Ganze ist ja eine Privatinitiative. Wer ist da jetzt eigentlich in charge?
Dazu kann mein Kollege Henning Schaffner gleich noch viel erzählen. Aber tatsächlich, genau, es handelt sich um eine Privatinitiative, in der auch gerade ein bisschen Zoff herrscht, aber dazu kann der Kollege am besten was sagen.
Ja, dann gehen wir mal direkt weiter zu Henning Schaffner. Danke, Isabel, für den Moment. Henning, was ist da los hinter den Kulissen? Riesenzoff hören wir. Da gab es diese hawaiianische, was eine Meeresforscherin. Es sind ja mittlerweile nicht nur noch Wissenschaftler dort vor Ort. Die ist irgendwie wutentbrannt abgereist. Heute Morgen hat die Sprecherin des Teams hingeschmissen. Was ist da los hinter den Kulissen?
Ja, das ist, moin Thomas, das ist eine sehr gute Frage. Also die amerikanische Tierärztin, die hat gestern Abend verlautbaren lassen, dass sie hinschmeißt ist, denn schnurstracks Richtung Flughafen in den Flieger gestiegen und wieder zurück nach Hause gereist. Offenbar hat es hinter den Kulissen richtig gekriselt. Sie sagte, dass Leute aus dem Team sich über ihre Anweisungen hinwegsetzen würden und dass es dadurch eventuell auch zu Fehlern auf dem Wasser gekommen ist. Ich habe das gestern Morgen beobachten können, als um 7 Uhr hier Aufregung im Hafen war. Die ganzen Rettungskräfte wurden zusammengezogen. Und da merkte ich dann schon, dass da die Anspannung sehr hoch ist. Und sie ist dann also auch in ein Boot. Und als sie wiederkam, sah sie nicht mehr so glücklich aus. Also da war schon wirklich echt Frust in ihrem Gesicht zu sehen. Ich konnte sie dann auch noch fotografieren. Was da genau auf dem Wasser passierte, das weiß ich nicht. Aber sie hat sich geäußert und hat gesagt, dass also Leute sich immer wieder über ihre Anweisung hinwegsetzen. Das ist im Moment der Stand der Dinge. Warum jetzt zusätzlich auch noch die Pressesprecherin, heute Morgen haben wir die Mitteilung bekommen, warum jetzt die Pressesprecherin jetzt auch noch ihr Amt hingeworfen hat. Dazu habe ich jetzt im Moment keine weiteren Erkenntnisse. Problem ist aber auch, dass wir die Leute auch nicht damit konfrontieren können, dass wir nicht mit ihnen sprechen können, weil sie sich einfach zurückziehen.
Ja, das ist natürlich nicht so gut, gerade bei dem großen Interesse der Öffentlichkeit. Soweit ich das so zwischen den Zeilen gelesen habe, war sie auch unzufrieden damit, dass teils, sagen wir mal, aus ihrer Sicht zumindest, also der Tierärztin aus Hawaii dort, auch eher unseriöse Leute da jetzt mit im Boot sind. Also da gibt's irgendeinen Walflüsterer aus Teneriffa, dann gibt's einen ehemaligen Hells Angels Rocker. Was spielen die da für Rollen?
Ja, genau. Das weiß im Moment auch keiner so richtig. Was spielen sie für Rollen? Weil eine Expertise haben sie nicht. Also zumindest der Rocker aus dem Hells Angels Milieu hat mit Walen und mit Meeresbiologie so gut wie gar nichts am Hut. Und auch von dem Walflüsterer von Sergio Barbaren ist die Rede. Auch da weiß man, dass er zwar Bücher geschrieben hat über Wale, aber über Walrettungen und über veterinärmedizinische Maßnahmen am Wal ist da überhaupt nichts bekannt von ihm. Also er ist tatsächlich nur als Walflüsterer bekannt, aber das hilft dir vor Ort im Moment nicht weiter.
Liegt das daran, dass diese ganze Rettungsaktion jetzt in privaten Händen ist und nicht in behördlichen Händen?
Naja, Thomas, ich glaube, es ist einfach so, wenn man wildfremde Menschen zusammenwirft und die müssen ein Ziel erreichen und wenn es da keine klare Führungsstrukturen gibt, wenn es da keine Absprachen gibt, beziehungsweise wenn sich keiner an die Absprachen hält, ist es eigentlich und jeder sich dann natürlich auch irgendwie mit seiner Idee durchsetzen möchte und eventuell dann auch noch mehr an YouTube und Instagram denkt als an den Wahl selbst, ist das eigentlich vorprogrammiert, dass es dann irgendwann früher oder später kriselt.
Ja, die Rolle vom Umweltminister Backhaus ist ja auch ganz interessant. Auf der einen Seite sagt er ganz klar, wir haben als Mecklenburg-Vorpommern gar nichts damit zu tun. Das ist eine reine private Sache. Andererseits ist er selber ja extrem engagiert. Hat bis heute Nacht um 1.30 Uhr, hat er gesagt, war ich beim Wahl und hat nur 2 Stunden geschlafen.
Ja, genau. Also ich hatte heute Morgen, konnten wir auch nochmal mit Herrn Backhaus sprechen. Also Herr Backhaus distanziert sich eigentlich immer von dieser Aktion. Er sagt, die Verantwortung liegt bei der Initiative. Das Einzige, was jetzt die Behörde, das Umweltministerium macht, ist, die haben eine Duldung. Und innerhalb dieser Duldung ist es so, dass ein Konzept vorliegt mit einem Plan. Und sobald es Abweichungen gibt von diesem Plan, muss das Ministerium oder schreitet das Ministerium ein, um erneut wieder bestimmte Prozesse zu genehmigen. Und dafür bräuchte es Anträge. Und das ist eben auch wieder so ein Faktor, der das Ganze so ein bisschen daran hindert, schnell fortzuschreiten.
Mhm. Wie sieht es mit den Schaulustigen aus? Sind auch heute wieder viele Leute vor Ort?
Ja, also im Hafen selbst ist heute ein bisschen mehr Publikum als gestern. Das kann aber auch wetterbedingt sein. Wir haben gestern ja sehr starken Wind gehabt. Es war sehr kalt. Aber wir haben heute Morgen hier doch viel mehr Wahltouristen oder zumindest Publikum, die im Hafen von Kirchdorf auf Pöhl hier zu Besuch sind.
Mhm. Vielen Dank, Henning. Ich weiß nicht, ob wir noch mal zurückgehen können zu Isabel Pfannkuche, wenn sie noch da ist. Da ist sie noch. Isabel, wir haben über den Pegelstand gesprochen, der ja jetzt problematisch ist. Wie sind denn da die Vorhersagen? Wie entwickelt sich das weiter?
Ja, tatsächlich wird der Pegelstand in den nächsten Tagen noch weiter runtergehen, und zwar unter normal. Das heißt, wir werden hier wirklich Probleme bekommen. Ja, das ist sehr beunruhigend. Und du hattest es auch schon angesprochen. Der Wal ist eben sehr, sehr schwer und sein Gewicht drückt dann eben auf die Organe, wenn er auf dieser Sandbank liegt. Und das ist natürlich für den Wal lebensgefährlich.
Jetzt sehen wir gerade wieder, wie versucht wird, mit Wasser ihn natürlich die ganze Zeit auch von oben noch ein bisschen zu befeuchten. Zwei Retter sind da gerade im Einsatz und gleichzeitig wird eben weiter versucht, dort Sand abzupumpen, um Timmy frei zu bekommen. Ja, soweit der aktuelle Stand momentan. Danke an unsere Reporter Isabel und Henning vor Ort. Und Sie können natürlich alles weiter hier im Livestream verfolgen. Wir melden uns immer mal wieder mit einem Update.